Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geilmann. Hallo. Es ist die zweite Woche in Folge, wo wir wieder zurück sind. Das fühlt sich immer noch so besonders an, weil so lange so sehr weirde Zeiten war. Aber wir sind jetzt endlich wieder ein bisschen im Rhythmus drin.
Aber ich freue mich auch, weil ich merke auch, wie ich regeneriere von den letzten Wochen dadurch und wieder in gewohnte Hobbyfahrwasser komme.
Ich glaube, wir haben heute sehr viel über die Zukunft zu sprechen. Oh. Weil ich glaube, da haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen,
aber wir haben
ja gerade eine Entscheidung getroffen, da können wir jetzt mal ein bisschen heute ins Detail gehen, worum es da so geht. Es geht so ein bisschen um die Planung für den Kanal, es sind ein paar aufregende Entwicklungen, die anstehen und daneben, dass der Podcast jetzt endlich wieder in geregelte Bahnen kommt, soll jetzt bald auch mal alles so ein bisschen in trockene Tücher gebracht werden, weil wir ja sehr improvisiert über die letzten Wochen und Monate gearbeitet haben. Da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Das wurde sich, glaube ich, auch mal gewünscht, so ein bisschen Zukunftstalk. Wollte ich eigentlich letzte Woche schon ein bisschen anschneiden, aber jetzt wissen wir, glaube ich, schon nochmal so einen Ticken mehr. Und sprechen wir einfach mal wieder so ein bisschen über aktuelle Projekte wie letzte Woche. Es gibt das große Follow-up zum Org-Desaster. Ja. So habe ich es im Timecode genannt. Und ich erzähle ein bisschen was über meine neue Armee und ob das was wird eigentlich.
Ja. Darf ich anfangen?
Ich würde noch, bevor wir starten, erstmal Kurzwerbung. Das haben wir nämlich letztes Mal komplett vergessen. Wenn ihr Bock habt, Warhammer zu shoppen, dann nutzt den Code Geilmann. Da bekommt ihr 3% Rabatt bei unserem Partner Games Island auf eure Warhammer-Bestellung. Und 10% beim Tabletop-Verkauf, da gibt es gebrauchte Miniaturen, haben wir auch schon ein paar Mal angeschnitten. Das ist ganz geil, könnte man ein bisschen durchstöbern, weil da findet man auch mal ein paar besondere Sachen. Fertig gebastelte, fertig bemalte, alles rund um gebrauchte Miniaturen. Und wir haben jetzt auch Steady-Rabattcodes. Das heißt, wenn ihr Steady-Supporter seid, bekommt ihr bei Games Island sogar ganze 6% und beim Tabletop-Verkauf 15%. Also, falls ihr noch nicht Mitglied seid, denkt nochmal drüber nach. Ab 5 Euro im Monat beim Jahresabo kriegt ihr Zugriff auf diese Rabattcodes. Und
das klingt sehr schmackhaft.
Wenn ihr so regelmäßig Warhammer bestellt, wie ich das immer lese, dann habt ihr das Abo damit auch schon wieder drin.
Oder wie wir.
Ja, oder wie wir. Ich gucke immer, ich sehe dann immer so diese Sammelbestellung und dann gebe ich den Code ein und bin so, das ist aber nochmal stark.
Ja. Unser Kevin, der ist ja auch unser Supporter auch. Und der schickt mir dann immer, was er sich so kauft und ist dann so, ich habe mir das geholt und jetzt gehe ich da rein. Also ist schon spannend. Also
hat man den Steady-Mitgliedsbeitrag eigentlich fast schon wieder drin.
Ich glaube aber, Hobby-Leute, das ist schon stabil. Ich glaube, es gibt auch einen Grund, wieso das so unter Aktien-Bros ist so ein Geheimtipp. So, hey, Games Workshop, geh da mal rein, weil wir wissen nicht, was die Nerds da machen, aber es ist sehr stabil.
Ja. Apropos Steady, da kann ich auch nochmal kurz ankündigen, so ein bisschen, was da contentmäßig ansteht. Es kommt natürlich in den White Scars PDF, denn da bin ich jetzt diese Woche in den letzten Zügen von der Comet Patrol. Und nächste Woche gibt es auch nochmal ein kleines oder vielleicht sogar ein größeres Produktionstagebuch, weil dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch zu den Sachen, die wir heute besprechen. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut da auch gerne rein. Ja, dann würde ich sagen, Gehen wir rein. Du willst anfangen, du bist schon ganz heiß.
Ja, ich bin schon ganz heiß. Nee, ich habe festgestellt, ich wollte mich als Hobby-Schmetterling bezeichnen.
Ja.
Aber letztens saß ich am Maltisch so, es war dunkel und dann kam irgendwie so eine Motte rein, weil dunkel und Licht an. Und die suchte so ihren Ausgang und dippte immer irgendwie an eine andere Ecke an. Und ich glaube, ich bin kein Hobby-Schmetterling, sondern ich bin diese verwirrte Motte, die überall andippt. Orks. Ich hatte es ja im letzten Podcast schon erzählt.
Ja.
Das war die absolute Vollkatastrophe. Und ich war super, super traurig. Mhm. Weil ich hab die Orks gerusht. Das lag, du hast recht, so viel Zeitdruck gab es nicht. Aber ich musste meine roten Korsaren anfangen.
Ja.
Ich bin Daddy. Irgendwie war dann doch so ein bisschen strikter Zeitplan. Die müssen fertig werden. Und da haben wir drüber geredet, dass so ein Projekt gerusht nie gut ist.
Ja.
Und du hast mir gesagt, nimm einfach mal jetzt das trockene Dust und pack das mal drüber.
Ja.
Und ich habe festgestellt, trockenes Pigment für dieses Dust, 1A.
Mhm.
Das Problem, das, was da drunter war, war immer noch da und es sah unfassbar scheiße aus.
Ja.
Es klumpte nur noch und um euch da so ein Bild zu geben, die Bases wurden heller, staubiger und staubiger. Also es war dann irgendwie nur noch so ein weißes irgendwas Staubding.
Aber hat das nicht überdeckt? Weil wenn ich ein Pigment drauf mache, dann überdeckt das eigentlich fast immer alles. Also ich bürste teilweise nicht mal mehr unter dem Pigment, weil ich das später eh nicht mehr sehe.
Es hat gut gedeckt, aber du hast immer noch an anderen Stellen das gesehen. Du musst dir das so vorstellen, so ich habe von Vallejo so ein Cream White oder so, ich glaube, bei GW ist es so Rough Bone. Und stell dir vor, die Farbe ist dir runtergefallen und der Ventilator hat es einmal so über die Orks verteilt.
Ja.
Also es war wirklich katastrophal. Und ich war einfach nur traurig, weil ich mir dachte, wir reden hier nicht davon, irgendwas zu kaschieren, sondern wir reden davon, dass die massiv an Attraktivität verloren haben.
Ja.
Ich habe böse, böse reingeschissen. Und das war einfach nur, es wurde staubig, ich habe gehustet, weil überall war es voller Staub. Und dann habe ich die ins Regal gestellt und ich bin dann im Homeoffice immer an diesem Regal vorbei und dachte mir, ich habe keinen Bock mehr auf Orks. Weil das muss ich sagen, das ist so das erste Ding, wo ich irgendwie als Motto irgendwo einstoße, ich habe Bock auf was und dann funktioniert es aber nicht so, wie ich mir das denke und ich habe instant keine Lust mehr.
Kennst du
das?
Ja.
Wenn du so ein Hobbyprojekt anfängst und dein Farbschema oder deine Idee im Kopf wird nicht realisiert, sofort keinen Bock mehr.
Ja, ja.
Ich war sofort so, okay, dann macht der halt 3 Generäle. Dann bin ich jetzt raus. Dann ist es jetzt vorbei. Die Ork-Modelle sind cool, aber ich habe halt reingeschissen. Und dann dachte ich mir irgendwie, du musst rote Korsaren machen. Du hast keine Zeit mehr. Aber du kannst die auch so nicht in die How-to-Play-Videos geben. Da reden wir dann gleich drüber. Und dann habe ich mir gedacht, komm, du machst jetzt nochmal komplett alles neu. Ich habe die unters Wasser gehalten. Das hat nichts geändert. Der Staub kam immer durch das Trocknen wieder zurück. So viel dazu. Also wenn ihr mal Vallejo-Pigments benutzt, falls ihr mal Farbe benutzt, ihr könnt im strömenden Regen zocken, es ändert gar nichts.
Ja.
Und dann habe ich mir ein Video angeguckt, so ein Short. Es gibt so einen Kanal, der macht so Heavy Metal Style, weiß nicht, ob du den kennst. Der versucht immer so ganz, ganz nah an Boxart zu kommen.
Ich glaube nicht.
Und der hat diese Armageddon-Wüsten-Basis von den Armageddon-Orks, hat er versucht zu rekonstruieren oder nachzuahmen. Und hat dann so ganz viel mit Washes, also mit so Farben, die er halt so runterwascht. Da ist zum Beispiel das XV88, dieses Taubraun mit dabei, was er so ganz stark verdünnt und so verschiedene Contrast Paints. Und das ist richtig Arbeit. Und die Arbeit habe ich mir gemacht. Ich habe mir die Farben gekauft. Ich habe alles nochmal abgespült.
Benutzt ihr nur Warhammer Color?
Ich glaube schon.
Weil der Gag ist, dass das Heavy Metal Team gar nicht nur Warhammer Color benutzt.
Das habe ich auch schon gehört.
Die benutzen zum Beispiel die Rottöne von Warhammer Color gar nicht, weil die halt, also die helleren halt scheiße sind.
Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber da, ich glaube, da hangelt er sich schon nah dran oder benutzt nur die. Es hat wunderbar funktioniert, aber es hieß für mich, alle Armageddon Orks, alles, was in der Box war, komplett neu, also zu waschen, dann mit der Airbrush nochmal komplett
zu waschen. Also das musst du kurz erklären, weil du hast, also waschen, das war jetzt nicht waschen falsch ausgesprochen,
sondern
es war ja literally waschen.
Es wird dazu, bei 4 Generäle werde ich nochmal genauer darauf eingehen, was da passiert ist. Und ich habe Ruben und Kevin auch ein Video geschickt, das können wir in das einbauen.
Das werden wir reinschneiden bei 4 Generäle,
Weil da stehe ich wirklich verzweifelt an meinem Waschbecken und halte die Orks samt Base und die Bases unter fließendem Wasser, um den Staub wegzubekommen. Und habe da wirklich drüber also mit einer Zahnbürste das versucht wegzumachen. Farbe blätterte zwischenzeitlich ab von der Orkhaut. Es war eine absolute Vollkatastrophe. Ich war kurz davor, einfach den Mülleimer aufzumachen, alles reinzumachen und zu sagen, okay, es ist vorbei. Warhammer ist für mich an der Stelle komplett gegessen. Und dann habe ich wirklich mit der Airbrush von Step 1 nochmal angefangen mit so, ich glaube, das heißt Vallejo Iraqi Sand. Und das war halt schon, allein diese Grundfarbe aufzutragen, war instant besser.
Ja.
Und dann habe ich wirklich 1:1 versucht, dieses Reel, was ich gesehen habe, zu imitieren mit den Tönen. Und hatte dann meine perfekten Bases. Und so, ich habe sie mitgebracht.
Ja.
So wie die Bases aussehen, jetzt bin ich 110% zufrieden. Musste aber bei jedem Ork die Rüstung und die Hose nochmal machen, weil ich habe einfach über den Staub drüber gemalt. Ja. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich sage, für unsere How-to-Play-Videos, die vielleicht kommen, für den August 4 Generäle, da bin ich mit den Orks für die Kamera ganz zufrieden. Aber auf lange Sicht möchte ich die Orks nochmal angehen und die Haut einfach nochmal schöner machen, weil ich habe die gerusht und da will ich die einfach so ein bisschen sauber, glatt ziehen, weil die Vallejo Ork Skin Colors, die habe ich euch auch schon in die Kommentare geschrieben, weil viele danach gefragt haben, das ist so ein genialer Grünton und der funktioniert so genial, der hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient und ich glaube, da gehe ich nochmal rein und ziehe das Ganze glatt.
Ja.
Und bevor ich, Verzeihung, jetzt will ich
dich... Nee, sag du...
Und das war jetzt erstmal Orks. Dann habe ich meine roten Korsaren angefangen und hatte.
Ja, lass uns da doch gleich reingehen, weil das ist ja so ein bisschen auch Richtung Zukunft.
Ja.
Weil du hast jetzt gerade schon How to Play erwähnt. Dann würde ich vielleicht erstmal drauf einsteigen.
Weil ich wollte dich erstmal fragen nach deinem Hobby, weil du hattest.
Ja, das mache ich auch gleich. Achso, okay, das mache ich auch gleich. Also okay. Ich würde sagen, wir machen mal, weil How to Play ist ja so ein bisschen die Gegenwart und dann gehen wir gleich ein bisschen in die. Gehen wir gleich ein bisschen in die Zukunft rein, weil so Whitesgrass und Red Corsair sind ja für uns beide jetzt die zukünftigen Projekte, wie wir im letzten Podcast ja auch schon angeschnitten haben. Thema How to Play. Da geht's jetzt, wie vorhin schon angeteasert, in die Zukunft, weil eigentlich sollte ja letzte Woche das erste How to Play kommen. Das sollte so ein grundlegendes, wie spiele ich Warhammer 40k Video sein. Wir haben jetzt ewig darauf rumgedacht, weil das große Problem war, was die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über der Idee geschwebt hat, dass ja jetzt schon die neuen Starter-Sets rauskommen. Und die gingen jetzt zum Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, quasi gerade in Vorbestellung. Zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, werden die jetzt am kommenden Wochenende rauskommen, also am 25. ist, glaube ich, das Release.
Genau, 25.
Und für uns stellte sich jetzt so ein bisschen die Frage, wir haben halt das Gelände gebaut, du hast die Orks bemalt, ich sitze gerade an der Whitesgrass Combat Patrol, also an der Space Marine Combat Patrol, aber als Whitesgrass dran. Aber wir haben halt nicht das Starter-Set. Und dieses How-to-Play-Video, das soll für die nächsten 3 Jahre halt der Anknüpfpunkt sein für Einsteiger, wo sie sich das angucken und dann sehen, wie man das Spiel spielt und wahrscheinlich relativ viele Leute sich das Starter-Set kaufen und dann darauf klicken, die uns jetzt noch nicht kennen. Und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen für uns Quatsch, dass wir das jetzt mit unserem Gelände und so halb ohne Starter-Set machen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, das ganze Ding auf August zu verschieben. Da kommt nochmal eine andere Komponente dazu, dass wir jetzt nicht direkt am 25. loslegen können. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber wir wollen halt wirklich, und das soll dann nicht nur halt dieses How-to-Play sein, sondern das soll so eine vollwertige Videoreihe sein. Wie fange ich mit dem Hobby an? Da gibt es dann ein Video, was einfach nur erklärt, wie fange ich mit dem Hobby an? Das verweist dann auf How-to-Play, How-to-Paint, How-to-Lore. Und dann gibt es da so Einsteigereien quasi. Also da machen wir schon ein richtig großes Konstrukt für, was jetzt wahrscheinlich für euch, die den Podcast hört, gar nicht so super spannend ist, weil die meisten von euch sind wahrscheinlich schon irgendwie da drin. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach erstmal dazu entschieden zu sagen, wir machen das dann im August. Weil die andere Komponente, die noch dazu kommt, ist, wir sitzen ja jetzt hier gerade noch quasi in den Räumlichkeiten, die ich über Paintomancy nutze. Und da ziehe ich spätestens dann Ende August halt auch aus. Und das war jetzt so über die letzten Wochen noch so ein bisschen unklar, wie wir es genau machen. Diese Woche habe ich einen Termin, der das vielleicht klären könnte und es sogar wahrscheinlich klärt. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil nachher klappt es nicht und dann ist es blöd. Aber deswegen warten wir auf jeden Fall noch diesen Termin ab und wollen dann halt erstmal, also am 1. August-Wochenende, 1.2. ist sowieso erstmal Krefeld-Major. Das heißt, in der Woche passiert sowieso kein How-to-Play. Aber dann in der darauf folgenden Woche, da könnte man dann eventuell halt unseren Standort umziehen und in neue Räumlichkeiten ziehen. Wenn das alles klappt. Ist noch sehr unsicher, aber das wäre dann halt das Ding, dass wir dann auch diese ganze Einsteigereihe natürlich komplett eigentlich in neuen Set drehen wollen. Und wenn wir dann in dieser Woche umziehen, da muss natürlich erstmal das hergerichtet werden und dann ist es dann, wahrscheinlich wird es dann Mitte August mit diesem How-to-Play-Ding. Deswegen auch von mir die Frage an euch Zuhörer, was interessiert euch jetzt akut schon mal, was man vielleicht jetzt schon mal aufbereiten kann, was dann nicht so die Reihe crasht. Ich überlege zum Beispiel gerade für diese Woche, wenn ich das gemacht habe, dann wird das jetzt schon draußen sein. Es kommt ein bisschen drauf an, was so hinter den Kulissen, wie viel Zeit noch bleibt wegen diesem Termin am Donnerstag. Aber würde ich vielleicht schon mal sowas machen zum Thema Listbuilding oder sowas. Oder so Force Dispositions, Matchup Guides, sowas, so Dinge analysieren so ein bisschen. Weil das kann man, glaube ich, schon mal ganz gut auch außerhalb von der Einsteigerreihe machen, weil das dann Themen sind, die man noch mal etwas reduzierter in der Einsteigerreihe aufgreift, aber die man dann jetzt vielleicht eher für Leute macht, die schon aktiv irgendwie dabei sind in irgendeiner Form.
Was, finde ich, auch mit reinspielt, da will ich gar nicht so sehr also für dich sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch ein Stück weit mitgehst. Wir sind schon von den Starter-Set-Produkten, die sie angekündigt haben, schon überzeugt.
Ja.
Also ich habe jetzt auch, ich habe die aber gerne im Box zu Hause und ich habe dann trotzdem gesehen, wie so die Vorbestellungen rein sind. Und ich habe mal reingeguckt, was die kosten.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, die, also gerade so bei unserem Partner Games Island, so die Kosten, dachte ich mir, schmackhaft. Und ich war so kurz davor und habe mir überlegt, so halt, stopp, du holst dir doch jetzt nicht das Starter-Set, weil dann hast du einfach nochmal, genau nochmal die Space Marines, genau nochmal die Orks, ja, plus das Gelände und du willst ja auch die Battlefields Armageddon-Box, also mit dem pre-painted Gelände holen, dann hast du so viel Gelände, so viel kannst du gar nicht bespielen. Also es war so ein Gier-Moment, weil ich tatsächlich angefixt war von diesen Starter-Sets und ja, die hatte ich halt bei Leviathan halt nicht, weil diese Bunker mir nicht gepasst haben und so wie du es halt schon ja, in den News gesagt hast, diese Starter-Sets sind halt wirklich richtig stark.
Du hast halt eine halbe Platte.
Du hast also eine halbe Platte. Du kannst
einfach direkt anfangen zu spielen.
Ja.
Dann, ich glaube, das Combat Patrol Geländeset ist jetzt noch nicht in Vorbestellung, aber das kommt ja auch noch.
Ja, das kommt noch.
Und dann kannst du dir das dazu kaufen, dann hast du eine fertige Platte einfach.
Ja.
Du brauchst hier nicht mal eine Matte kaufen,
ja,
weil du hast halt diese Pappunterlagen drin und kannst einfach loszocken.
Und ich dachte daran, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit meinem Neffen Boarding Patrol gespielt habe und ich glaube, meine Schwester, die
Combat Patrol?
Boarding Patrol habe ich gesagt. Boarding Actions habe ich gespielt mit meinem Neffen Ostern rum und da hat meine Schwester gefragt, wie viel kostet das, weil ich glaube, sie findet das schon ganz cool,
ja,
und besser, als wenn er die ganze Zeit zockt und wollte wissen, ja, wie viel kostet das, wollte so ein bisschen sich informieren. Und da habe ich ihr schon gesagt, warte mal ab, im Sommer ja, kommt höchstwahrscheinlich eine neue Edition, eine neue Starter-Sets. Und ich finde, das ist jetzt auch, es ist immer noch viel Geld,
ja,
aber das ist, was ich meiner Schwester gut erklären kann mit, für 50 Euro kriegt der schon mal hier so ein paar Figürchen und so Pappgelände,
ja,
und kann schon mal so ein bisschen ausprobieren. Der kriegt dann ein bisschen Pinsel, ein bisschen Farben. Also du kannst es Neuleuten viel besser erklären, finde ich, was lohnt sich oder ja, was kriegst du für das Geld. Und das war für mich jetzt auch, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich auch daran gedacht, was würde ich jetzt meinem Neffen und meiner Schwester sagen, so um,
ja,
um das Hobby irgendwie einsteigerfreundlich zu präsentieren. Und dachte mir ja, eigentlich müssen wir es damit machen.
Und es ist natürlich auch auf, also längerfristig einen, auch ein bisschen ein wirtschaftlicher Faktor, dass wir natürlich in diesen Einsteiger-Videos auch die Einsteiger-Produkte zeigen, die natürlich dann auch mit Affiliate-Links halt bei Games ja, Island verknüpfen. Da kann man ja auch ganz offen drüber sprechen, dass das mhm, natürlich eine unserer größten Einkommensquellen dann auf lange Sicht ja, ist, halt über einen Affiliate-Link. Und da ist es dann auch halt ein bisschen blöd, wenn man dann, klar, die Produkte können wir verlinken, die sind jetzt in Vorbestellung, das heißt, die existieren im Shop. Aber wir wollen die ja dann auch zeigen. Also dann ist es ja ein bisschen Quatsch, wenn du dann halt mit anderen Sachen das zeigst und dann sagst, hier gibt's das Starter-Set, da sind zwar andere Sachen drin als hier in dem Video, aber das könnt ihr euch jetzt holen.
Ja.
Also ich meine, das funktioniert wahrscheinlich alles, aber wir wollen es einfach perfekt haben.
Ja.
Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, noch diese Wartezeit in Kauf zu nehmen. Was also ein bisschen blöd, weil wir das halt so oft jetzt schon so ein bisschen aufgeschoben haben und das ist eigentlich nicht unser Ansatz. Ich glaube, wir haben einfach zu früh angekündigt. Aber
da reden wir mal off-camera nochmal, weil mir fällt jetzt gerade noch was ein, was man eventuell machen könnte, aber ich will nicht zu viel verraten. Aber mir fällt gerade spontan was ein, da reden wir mal nach dem Podcast drüber, wie wir die Zeit überbrücken. Und ich glaube, das kriegen wir gut hin. Ich glaube, viele, die uns gucken, die sind schon am Zocken.
Ja.
Und für alle anderen ist es, glaube ich, schöner, wenn wir jetzt nicht sagen, das ist irgendwie unser Starter-Video. Und übrigens, mittlerweile könnt ihr jetzt noch eine Starter-Setbox holen.
Ja, also, ja.
Finden wir, fühlt sich nicht richtig an und ich glaube, das ist der bessere Weg.
Ja.
Genau.
Okay, ja, ich glaube, da haben wir eigentlich relativ viel zu. Was wir auch nochmal kurz anschneiden können, wir haben ja jetzt ein neues Format für Salim etabliert. Das ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also das habt ihr jetzt schon gesehen, das kam letzte Woche Mittwoch raus zu deinen Red Corsairs. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon so richtig angekündigt haben, aber wir machen jetzt für Salim immer mittwochs, ist so Salim-Tag. Und dann machen wir im Wechsel dann Salims Hobby-Update. Haben wir das jetzt als Namen genommen? Weißt du es noch?
Wir nehmen es jetzt einfach.
Ich hab's also nicht geschnitten.
Es war ein bisschen... Ach so, okay.
Du warst nicht zufrieden mit dem Namen.
Ja. Ich war nicht zufrieden, aber da können wir ja mal offen kommunizieren. Es war eine spontane Idee, die wir beide irgendwie cool fanden und auch passend fanden, weil ich mich gerade intensiv auf das Huxleys vorbereite oder das ist für mich jetzt irgendwie so mein Daddy-Hobby-Highlight, was ja wirklich gut immer geplant werden muss. Und dann dachte ich mir, wir nehmen euch einfach mit und zeigen so, wie mache ich das?
Ja.
weil wir haben ja auch festgestellt, in den Kommentaren gibt es ganz viele Daddies so und Menschen, die irgendwie gucken, wie macht man das jetzt so als Casual.
Weil ja, besonders, dass man auch mal deine Figuren auch sehen kann.
Dass man meine Figuren sieht,
das, ja. Das ist halt so irgendwie das Problem, wir können halt jetzt nicht so ein Video machen, wie jetzt bei dem Road to Warhammer Open zum Beispiel, weil dann müsstest du halt jeden Tag rumkommen.
Ja.
Und das ist halt schwierig mit Job und Kind. Und
bei dem, genau, das Hobby-Update war so ein bisschen spontan und ich glaube, neben den Figuren auch so ein bisschen, wie sieht meine Vorbereitung aus? Habe ich eine Vorbereitung? Wie lerne ich meine Regeln? Wie geht es da irgendwie voran? Weil ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Du bist ja eher so der Competitive-Typ und kennst dich da unheimlich aus. Und ich bin eher so der casualige, hey, ein bisschen daddeln-Typ oder ein bisschen zocken. Und ich glaube, da wollen wir das auch präsentieren oder diese Seite vom Hobby. Und da dachten wir, wir machen das einfach mal spontan und gucken, was passiert.
Ja.
Und im abwechselnden Rhythmus gibt es dann Warhammer History.
Genau, das heißt, wir haben mittwochs immer den Wechsel zwischen Salims Hobby-Update und Warhammer History.
Mhm.
Montags bleibt nach wie vor natürlich der Podcast, dienstags bleiben nach wie vor die News. Und dann den Donnerstag will ich dann als diesen Einsteigertag etablieren. Aber wie gesagt, da warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen, bis das alles in trockenen Tüchern ist. Und wir wirklich sagen können, wir starten dann mit frischem Set, mit neuem Setup und dass dieser ganze Orga-Kram geregelt ist, weil das ist so ein Ding, was im Moment wirklich unfassbar anstrengend ist, weswegen wir auch so jetzt die letzten 2-3 Wochen halt ein bisschen weniger Content hatten, weil wir total viel immer so von A nach B fahren müssen und hin und her und ihr habt das ja im Geländevideo gesehen, dann sind wir mal bei Sebastian, mal sind wir im Club und so und alleine dieser logistische Prozess dahinter, der nimmt so viel Zeit in Arbeit, dass das so ein Ding wird, was diese Situation für uns sehr entspannt, weil dann können wir uns da einfach so hoffentlich, wenn es alles klappt, ne, so einen großen Tisch reinstellen, können da mal Sachen stehen lassen, können da an großen Projekten arbeiten, können so How-to-Play-Geschichten filmen, können Battle-Reports filmen, da können wir dann alles machen. Und da, genau, das wird hoffentlich dann sehr geil. Und dann Richtung Wochenende gibt es dann immer von mir nochmal was. Da gab es jetzt letzte Woche wahrscheinlich White Scars. Und diese Woche wahrscheinlich auch wieder White Scars, weil da kann ich direkt die Brücke schlagen. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, ich habe Monatsmaler bei Pentomancy gesagt, ich mache eine White Scars Armee. Es läuft jetzt noch nicht so richtig bis jetzt. Also
okay.
Ich war letzte Woche ja 2 Tage weg im Saarland, den William besuchen. Da habe ich auch nochmal am Ende, wenn wir mit den jetzt den Armee-Aufbau-Themen durch sind, können wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Da habe ich nämlich so ein bisschen Input mitgenommen, was ich ganz spannend fand. Aber ja, deswegen war letzte Woche so ein bisschen auch viel einfach Geländevideo wegschneiden, bisschen, ich musste meine Steuer machen und so Kram erledigen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich so morgen, übermorgen mit der Combat Patrol fertig. Aber da fehlen ja dann noch einige Punkte.
Ja.
Und ich hatte erst eine Liste, die ich spielen wollte mit 3 Stormspeeder Hammerstrike, weil die, glaube ich, also White Scars will ich natürlich Spearpoint Taskforce spielen, das White Scars Detachment und dazu hätte ich dann Fulgurus Taskforce gespielt, das Speeder Detachment und dann 3 Stormspeeder Hammerstrike, 1-2 Landspeeder, da hätte ich nochmal geguckt, ob ich
die noch... Die Liste, die du mir geschickt hast.
Genau. Ja. Ob ich noch einen zweiten Landspeeder irgendwo her bekomme bis dahin. Mhm. Aber einen hätte ich auch erstmal genommen, sondern diese 3 Stormspeeder sollten so der Kern sein. Dann habe ich aber gesehen, Stormspeeder überall ausverkauft. Einfach alles leer. Bei GW leer, in jedem Online-Shop, in dem ich geschaut habe. Ich war am Wochenende in der Stadt und war in den 2 Läden, die hier die Warhammer verkaufen, auch keine Stormspeeder.
Alles die weg. Hammerstrikes sind alle...
Ja. Also es ist ja nur die Stormspeeder-Box, Hammerstrike.
Ja, und dann machst du halt weiter, gibt es ja 3, genau.
Ja, aber die Stormspeeder-Box ist einfach komplett ausverkauft.
Sind tolle Modelle. Ich habe ja in der 10. schon überlegt, weil da gab es ja schon Listen, auch mit Geilmann, die gespielt haben. Und dann hast du mir das geschickt, die Liste. Und ich war so, ich hatte so ein Funkeln in den Augen. Und das meine ich mit so Hobby-Motte, weil ich bin so mit den Orks rangeknallt. Dann war ich so auf dem Weg so... Rote Korsan, dann schickst du mir die Liste und ich war so, Ultramarines, bam, wieder irgendwo rangeknallt, weil ich habe die gelesen und war so, das ist schon cool. Das ist schon cool und ich habe mir das dann so vorgestellt mit deinen, wie du das spielst, so mit deinen Hammerstrikes und war so, ich glaube, ich will das auch. Und dann war ich so kurz vor, ich gehe da rein, aber wenn du mir sagst, die sind halt alle ausverkauft und dann habe ich mich so richtig zusammenreißen müssen und gesagt, nee, du setzt dich jetzt hin, du bemalst jetzt deinen Defiler und jetzt nichts mit Ultramarines und Hammerstrike spielen. Also, ich bin da wirklich anfällig. Du darfst mir fast keine Listen schicken. Ich bin immer so, das ist schon cool. Ja, es war eine coole Liste, scheiße.
Ja, aber das wird halt leider nichts. Deswegen habe ich jetzt
Und Tabletop-Ankauf?
Auch leer.
Auch leer.
Es gibt nicht Hammerstrike, sondern einen, ich glaube Hailstrike heißt der oder so. Einen habe ich gefunden, aber sonst nur alte Landspeeder.
Oh Mann,
ey. Das ist wirklich nicht zu bekommen. Ich habe auch bei eBay geguckt.
Ja. Ich glaube, also weil du hast ja auch Landspeeder, wolltest du drei spielen, aber die
sind... Nee, zwei nur.
Oh, zwei, aber die sind auch gerade weg, oder?
Landspeeder kriegst du schon,
die kriegst du noch, aus also Armageddon Bums.
Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Problem, besonders wenn das Starter-Set kommt.
Ja, das dann, aber am 25. erst und es wird ein bisschen knapp mit...
Ja, den Landspeeder, den kriege ich ja dann noch. Also, wenn ich vom 25. bis zum 1. nicht schaffe, einen Landspeeder zu bemalen, dann schaffe ich es sowieso nicht, die White Scars Armee zu bemalen. Deswegen, also das wäre dann das geringste Problem.
Okay, da hast du recht.
Aber deswegen auch wegen Thema Malen habe ich mich jetzt auf so eine abgespeckte Liste, glaube ich, eingeschossen, wo ich auf jeden Fall die komplette Combat Patrol drin habe, bis auf den Captain, weil der ist halt, keine Ahnung, ich finde den jetzt nicht so spannend irgendwie.
Nee. Die haben auch immer, finde ich, die falsche Waffenoption. Du willst den ja dann mit Faust und seiner Sternstunde spielen.
Ja gut, ich würde den dann trotzdem mit Faust spielen und dann mit, ich habe dem ja jetzt so einen Speer gegeben.
Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Für White Scars, ja. Habt ihr wahrscheinlich jetzt schon ein Video gesehen.
Hammer, ja.
Also den würde ich eh mit Faust spielen, wenn ich den mit Faust
spielen
will.
Ich bin ja als Casual immer so, ich will immer so alles WYSIWYG, weil ich habe immer Angst, dass jemand während des Spiels sagt, Moment, das geht aber nicht. Und ich dann in eine Erklärungsnot gerate, was glaube ich so eine
irrationale Angst ist. Nee, also ich finde gerade bei so einem Captain oder sowas, scheiß auf WYSIWYG.
Hast du bei dem Speer hier Old World benutzt?
Ja.
Was ist das?
Ja.
Das ist ja der absolute Hammer. Richtig, richtig stark.
Das Schild ist auch von den Kartei-Reitern.
Genau.
Reitern.
Hammer. Finde ich sehr stark. Cool.
Und vielleicht mache ich die, ich will gerade, aber ich wollte noch Blade Guard machen. Vielleicht mache ich die auch mit Speeren und den Schilden.
Dann. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bei den Chaos Marines ist ja so, da steht ja meistens nicht Energiefaust, sondern einfach nur Heavy Accursed Weapon.
Und ja, außer bei dem Chaos Lord.
Außer beim Chaos Lord?
Okay, der Chaos Lord, der hat ja noch... aber wie gesagt, scheißegal. Also ich habe auch meine Chaos Lords nicht mit Hämmern gebaut.
Okay.
Beziehungsweise
den Chaos Lord, mein Chaos Lord hat ja den Streitkolben. Das ist ein Dämonenhammer.
Ja.
Genau.
Also ich würde bei Charaktermodellen... Ich meine, es gibt bei jedem Turnier so Regelungen für WYSIWYG. Ne? Zum Beispiel bei der German Major Series. Die haben da ja wirklich so ein Rules Pack zu. Du darfst so A, B und C und jedes darfst du irgendwie... Also darfst du irgendwie dann einmal A, einmal B benutzen oder also jedes irgendwie einmal und zwei insgesamt. Und da hast du so ein Proxy-Guide quasi, dass du sagen kannst, ja zum Beispiel, alle Modelle in der Armee haben das gleiche Loadout, wie zum Beispiel Custodes Jetbikes, ist glaube ich auch das Beispiel, was in dem Rules Pack drin steht. Die kannst du ja entweder mit Boltern oder mit diesen Launchern spielen, mit diesen starken Schuss, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und da kannst du dann zum Beispiel bei B ist das dann zum Beispiel, du sagst dann, alle Jetbikes in meiner Armee haben diese Ausrüstung, egal was am Modell gebaut ist. Oder du sagst quasi, du hast eine Einheit, ich meine, gibt's jetzt nicht mehr bei Hellblastern oder Eradicatern, aber was gibt's denn noch? Zum Beispiel Kombi-Boltern oder sowas. Kannst du auch sagen, bei Chaos-Terminatoren, wenn jetzt fünf einen Bolter und fünf eine Kombi-Weapon haben, kannst du auch sagen, ganze Einheit hat Kombi-Weapon.
Ja, das leuchtet mir ein.
Ja.
Was ich auch jetzt so, mein Sternguard Sergeant, der irgendwie eine Pistole hat und der hat auch mal eine Faust gehabt.
Ja.
Also da bin ich jetzt nicht so ultra streng. Ich dachte nur immer so, wenn der ein Energieschwert in der Hand hat und eine Faust aber kriegen könnte, dass man dann eher die Faust. Also ich habe da so ein ambivalentes also
das
Verhältnis.
Ist, das würde ja nur das wäre ja nur relevant, wenn es tatsächlich Leute gibt, die, also wenn die das Energieschwert zum Beispiel wirklich einen Pick wäre, den man machen könnte, also der Sinn machen würde. Aber es ist ja nicht relevant, weil es gibt ja gerade bei den Charaktermodellen bei fast allen so die obvious choice. Dass du sagst, es wird niemals jemand einen Chaos Lord nicht mit dem Dämonenhammer spielen. Weil es einfach Quatsch ist. Niemand wird den mit einem Kettenschwert oder mit einer Cursed Weapon spielen, weil es einfach 10-mal schlechter ist. aber ich würde einfach sagen, bau den halt so, wie du den cool findest, weil es gibt ja eh keine Punkte dafür. Also wenn es jetzt Punkte gäbe und zum Beispiel das Energieschwert kostet 3 Punkte und der Dämonenhammer kostet dann 20 Punkte, dann wäre es nochmal eine andere Sache, weil dann wäre es ja vielleicht wirklich ein Ding zu sagen, ich will den günstig halten, dann nehme ich das Schwert, aber da es das ja nicht gibt, scheißegal. Das wissen alle Leute auf Turnieren, wissen auch, dass du deinen Captain halt nicht mit einem Kettenschwert spielst.
Also gerade bei den Chosen habe ich ja wirklich darauf geachtet, dass da jeder seine Kombi-Weapon hat, damit ich die auch, wenn ich sie entferne...
Ja, das ist aber auch nochmal was anderes, weil da ist es ja auch wirklich relevant, welche Leute du entfernst.
Jetzt habe ich eine Frage, weil wie gesagt, ich bin da ambivalent. Wenn ich jetzt den Redemptor Dreadnought habe, da habe ich den Plasma-Waffe dran, den würde ich auch nur als Plasma-Waffe spielen. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, der hat jetzt hier seine Onslaught Gatling Gun. Weil ich das weird finde.
Kannst du schon machen, wenn alle Redemptor in der Armee halt... Also wenn du, sagen, haben, wenn du drei Stück spielst und du hast alle drei haben Plasma, dann kannst du auch sagen, alle drei haben
Gatling. Da bin ich wirklich stark visibig. Da bin ich wirklich sehr, sehr stark in meiner Meinung. Bei dem Defiler, muss ich gestehen, bin ich so ein bisschen... Ich habe den ja jetzt gebaut. Und ich wollte den mit Laserkanonen, damit er 4 Laserkanonen Schuss hat. Und dann habe ich die Laserkanonen in der Packung gesehen. Und das war so ein bisschen... Die sind ja so, der hat ja dann hier solche spitzen Pistolen hat er ja dann. Und ich, das fand ich so schlimm, da habe ich die Zwillings-Gatling-Läufe dran gemacht und habe zum Warhammer-Gott gebetet, dass mir das niemand übel nimmt, wenn ich sage, das ist Laserkanone.
Ich meine, den Defiler, den könnte man ja noch relativ einfach auch steckbar machen.
Ja, das geht, halten. Das geht.
Aber ich habe auch meine Laserkanone nur reingesteckt. Aber ja, auch da, es wird halt immer das eine Defiler-Lautort geben, was gerade gespielt wird wahrscheinlich. Ja. Und dann sagst du halt einfach, alle Defiler in meiner Armee haben halt dieses Loadout und keine Ahnung. Ich glaube, also ich finde Leute, die sich darüber aufregen, dass dann der Defiler halt, also dass die dann sagen so, oh nein, jetzt schießt er mit Laserkanonen. Ich wusste ja gar nicht, dass er Laserkanonen hat, weil der Autokanonen dran hat. Weiß ich nicht.
Nee.
Also, das finde ich so...
Besonders interessant finde ich bei Chaos Space Marines und Space Marines, da habe ich immer das Gefühl, dass jeder Spieler weiß, was ein Bolter ist und was eine Laserkanone ist. Aber sobald der Ork-Spieler kommt und sagt, ja, das ist meine Blitz-Dagger-Megakanone, ist man so, ja, höchstwahrscheinlich ist sie das.
Das ist auch bei Space Marines ist es halt auch nur das Problem, weil du halt die Waffen kennst, weil die so iconic sind. Du weißt halt, wie ein Plasmawerfer aussieht. Und du weißt halt, wie ein Melter aussieht und hast dann auch direkt was dazu im Kopf. Und dann, da finde ich, könnte man sogar noch argumentieren dann, dass man da halt, keine Ahnung, jetzt bei Eradicatern und den Heavy Bolter Eradicatern, dass man dann vielleicht die Heavy Bolter Eradicator, dass man die nicht als Melter Eradicator spielt, weil man da schon ja sehr krass eine Assoziation zu hat, was die Einheit macht. Aber zum Beispiel bei einem Tau-Commander oder so.
Der Tau, also, jetzt kommt mein Fusion-Core-Megabeam.
Ich glaube, da wissen nicht mal die meisten Tau-Spieler selber, wie die Waffen wirklich aussehen.
Ja, also da müsste ich wirklich in die, es steht ja dann meistens in der Bauanleitung, steht so, okay, A ist halt die Waffe, B ist die Waffe. Da müsste ich auch gucken, aber ich raff's nicht. Also ein Ork-Spieler und Tau-Spieler, die können mir alles erzählen. Tyranniden bin ich mittlerweile drin. Also eine Rapture-Cannon kann ich unterscheiden zu einem Swarm Ripper.
Aber das ist auch wieder nur, weil du die selber hast.
Weil ich die halt selber habe. Ja. Deswegen kann ich das unterscheiden. Aber ansonsten kann man mir alles erzählen.
Ja.
Aber das war wirklich so eine Designentscheidung, wo ich gesagt habe, also diese Laserkanonen, die sind, wieso hat man die Läufe nicht 3 cm länger gemacht? Für dieses riesige Modell. Das sieht so affig aus. Aber gut. Ich habe mich dann an meine roten Korsaren gemacht, obwohl deine Space Marine Liste schon schmackhaft war.
Ja, also nochmal zum Thema von der Liste, da sind wir jetzt abgeschwiffen. Genau. Also ich habe jetzt mich von der Idee von den Stormspeedern verabschiedet, weil ich glaube nicht, dass die dann rechtzeitig da sind. Und dann, ich brauche jetzt auch langsam einen Plan, weil es sind jetzt auch nur noch 3 Wochen. Und habe mich jetzt dafür entschieden, ich nehme die Comet Patrol auf jeden Fall rein, bis auf den Captain. Dass ich auch die Vanguard Veterans spiele, wahrscheinlich dann noch mit altem Datasheet, weil ich denke mal, das neue Datasheet kommt wahrscheinlich erst mit dem Codex rein.
Darf man das nicht, weil ich habe jetzt die Orks zum Beispiel in die Liste geklickt und da gibt es einmal die Armageddon-Orks und die normalen Orks, weil die verschiedene Waffenoptionen haben.
Gibt es die in der App auch den Unterschied? Oder?
Da habe ich...
Aber du hast mal die Liste geklickt.
Darf man...
Natürlich.
Okay. Okay, und bei New Recruit habe ich die geklickt. Und da wird unterschieden zwischen den Boys, da musst du dich halt entscheiden, ob die Pistole haben oder halt eine Feuerwaffe oder die Long-Range-Weapon. Und die Armageddon-Orks haben ja beides.
Ja, da musst du in der Warhammer-App gucken.
Und da New Recruit sagt,
New Recruit ist halt nicht offiziell.
Armageddon-Orks sind nicht Competitive Matchup, darfst du nicht spielen.
Ja, dann darfst du, dann sind die auch noch nicht da.
Dann wird es bei den Vanguard Veterans auch so sein?
Ja, weil du hast ja das Starter-Sheet nicht in der App. Also das gibt's ja nur in der Armageddon-Box. Solange das nicht in der App ist, also deine Liste ist nur legal, wenn du sie auch so bauen kannst wie in der 40k-App. Und
Will ich vielleicht doch keine Ultramarines in nähere Zukunft spielen. Ich meine, ich weiß ganz genau, wenn der Codex kommt.
Also du bist ja eh beschäftigt, bis der Codex kommt.
Ja, ich weiß, wenn der Codex kommt, werde ich wieder Ultramarines spielen. Bis dahin werde ich am süßen Chaos-Nektar lecken. Trinken, Verzeihung.
Aber hier, du hast sie halt in der Combat Patrol, hast du halt das Combat Patrol Datasheet.
Ja.
Das sind dann die neuen, schon mit Damage 2. Aber die haben halt keine Punktekosten.
Aha.
Die sind ja einfach so 0 Punkte, weil die halt in der Combat Patrol drin sind.
Also kann man davon ausgehen, dass sie auch nicht mehr 100 Punkte kosten. Und hier sind sie?
Genau, und da sind halt, das sind halt die alten.
Für 100?
Für 100 Punkte. Mit halt den alten Nahkampfwaffen, mit dem alten Profil.
Aha.
Ja.
Okay. Dann würde ich jetzt, stimmt. Ist für mich jetzt nicht relevant, auch wenn ich die in meine Liste mal geklickt habe. Aber gut, okay, ist ja spannend. Ja, da werden die bestimmt ein bisschen teurer, oder? Mit -2 könnte.
Ich glaube nicht, weil die verlieren ja auch eine Attacke.
Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Da warst du aufmerksamer
als im Combat Patrol. Aber ich meine, wir wissen ja auch nicht, ob das Combat Patrol Datasheet überhaupt das Codex Datasheet ist. Weil die Combat Patrol Datasheets teilweise anders sind. Und ich finde jetzt 3 Attacken mit Stärke 5 -2/2, das sind dann 15 Attacken bei 100 Punkten, finde ich jetzt nicht zu doll. Also ich meine, Blade Guard.
Apropos Datasheets, das muss ich mal kurz einschieben, weil da habe ich an dich denken müssen und dachte mir, da hat Ruben tatsächlich einen Punkt gehabt, weil im Podcast haben wir mal darüber geredet, da war die Armageddon-Box noch nicht draußen, aber der Inhalt wurde revealed und da habe ich noch gesagt, dass ich die Datenkarten ziemlich cool finde, weil die kannst du ja jemanden, mit dem du zockst, halt hinlegen, der noch nicht so Plan hat.
Ja.
Bin ich grundsätzlich immer noch für, plus dann dachte ich mir, ich bin Vater, Annie ist Mutter. Ehe wir die Chance haben, ehe das Gelände raus ist, repainted, ehe ich die Space Marines gemalt habe, ehe alles steht, ehe die Orks wieder zurück sind aus der Geilmann-Studio-Grube, ehe wir an der Platte stehen und wirklich mal zocken können am Küchentisch, ist September, Oktober. Und ich glaube, dann sind die Datenkarten gar nicht mehr aktuell und dann kann ich ihr die auch gar nicht mehr hinlegen. Und dann ist es halt einfach nur sinnlose Pappe. Und dann habe ich an dich denken müssen, wo du meintest, das ist halt einfach sinnlose Pappe, die wir nicht brauchen, hätten wir uns sparen können. Ich dachte mir, ja, das ist ein Punkt.
Ich finde halt diese neuen Faction-Packs gar nicht so verkehrt. Also was für Orks, wurde das für Orks gezeigt?
Ja,
irgendwo wurde auch dieses Faction-Pack gezeigt.
Ne? Das habe ich dir auch geschickt, genau.
Dass du so, da hast du so Token drin und Datakarten und so. Das finde ich so als Zusatzprodukt.
Token finde ich cool.
Es ist was ich mir niemals kaufen werde, weil ich brauche die Datakarten nicht, ich brauche die Token nicht, weil ich habe Token so. Außer, keine Ahnung, man hat jetzt mal irgendwas wie Genestealer Cult früher mit so sehr viel verschiedenen Mechaniken. Mhm. Das wäre dann vielleicht noch ein Ding. Aber jetzt so für Space Marines aktuell bräuchte ich jetzt keine Token, weil ich habe ja meine Sammlung an verschiedenen Token so. Deswegen ja. Aber das ist ganz cool. Also das finde ich jetzt nicht schlecht. Aber nochmal zurück zur Liste. Ich werde dann die alten Vanguard Veterans wahrscheinlich spielen.
Ja.
Weil die werde ich dann bemalt haben.
Kriegen die irgendeinen, weil das so eine schnelle Einheit, kriegen die einen Boni über deine White Scar, über dein Detachment? Ich bin da nicht so drin in dem...
Es ist einfach Stormlands. Das war jetzt Christy Tetchel.
Ach so, okay.
Nur du hast halt ein...
Also Advanced and Charge für alle, die es nicht wissen. Okay.
Nur du hast halt... Das ist halt wie diese anderen upgradeten Detachments von den Chaptern. Also du hast ja auch...
Aber das kriegst du für zwei DP... Also
ja, die von den Vanilla-Chaptern aus dem Codex, die sind alle 2 DP, damit du die halt kombinieren kannst. Weil du hast ja keine Ultramarines-Einheiten.
Stormlands für die Standard-Marines ist nämlich auf 3.
Genau.
Deswegen.
Weil das ist das ist ja das Ding, dass du bei... also Ultramarines-Stormlands war ja auch mal ein starkes Konzept, was viel gespielt wurde. Und wenn du halt Stormlands dann als Ultramarines spielst, dann da hast du natürlich viel krassere Möglichkeiten mit Victrix Guard, mit Kalgar, mit Geilmann und so. Wenn das alles Advanced und Charge hat, ist natürlich eine Ecke krasser, als wenn du halt die White Scars Einheiten hast, weil Wildsgrass haben nur zwei Einheiten. Sabudon Khan und Corsaro Khan.
Ich bin gerade so... Ultramarines, erzähl mir mehr.
Ja. Und deswegen ist das, sind die, also auch zum Beispiel das Raven Guard Detachment, ja, ist auch nur 2 DP. Ich glaube, das ist das Original auch 2 DP, aber genau, diese anderen Detachments, die sind alle kombinierbar.
Aber es ist, das ist cool.
Der Buff dafür.
Du hast ja auch hier dieses, habe ich mal, da musste ich mich ein bisschen einlesen, auch dieses Hunter's Eyes, wo du ja Sustained Hits auf deine, ja,
Stone genau, also kriegst, die, ist schon cool. Die Stratagems, ja, und die Enhancements, die sind teilweise abgeändert.
Ja.
Also größtenteils gleich, aber zum Beispiel, du hast dann noch für einen Lance Stratagem, und Mounted kriegt nochmal einen Buff drauf. Ich bin da nicht so firm, weil ich habe es ja obviously noch nicht gespielt, weil die Armee noch nicht fertig ist. Aber hier, ich kann mal kurz reingucken, du hast hier Spear Thrust and Saber Swing. Entweder Lance oder Lethal Hits, und wenn du Mounted bist, dann kriegst du beides. Also hast du mal so ein paar so kleine Buffs drin. Dafür fehlt dann das Sustained Hit Detachment, Sustained Hit, ja, Stratagem, was du für Schießen hast bei Stormlands.
Und dein Khan zu Fuß, der, wie heißt der?
Corsaro Khan.
Der gibt Outridern ein OC mehr.
Ja.
Ist ein bisschen, finde ich, oft, dass er selber nicht mounted ist, finde ich, dass er
dann. Dafür gibt es ja den Sabudon Khan.
Jetzt aber erst, ja, im Nachgang, ne? Also, ja, der kam ja auch später.
Ja.
Der ja die Outrider einfach übers Gelände schweben lässt.
Ja.
Ist das jetzt bei den Layouts GW, ist das jetzt in der 11. Noch so relevant, nee, wie vorher?
Nee. Also ist einfach nice, ich glaube, das ist nicht schlecht unbedingt, weil, ja, man kann sich natürlich ein bisschen freier bewegen. Also man verliert manchmal dann vielleicht halt ein paar Zoll nicht. Mhm. Aber so relevant ist das nicht. Aber was der halt noch kriegt von dem Detachment ist, weil es nämlich witzig, weil Corsaro Khan gibt einmal halt den Bonus-OC für White Scars, und Sabudon Khan kriegt in diesem Detachment, weil er gibt seine Einheit ja auch Advance und Charge, aber da man das ja schon bekommt über Spearpoint, kriegt der nochmal als Fähigkeit, wenn der gekämpft hat, dann darf der sich nochmal 6 Zoll bewegen,
okay,
am Ende, cool, der Fight Phase. Mhm. Also der hat nochmal so ein Fallback-Move quasi.
Ach, der, nur der kann sich wieder raus.
Also nicht Fallback, sondern halt, der darf auch nicht mehr im Nahkampf sein.
Ah, okay.
Also, cool, wenn er was getötet, ja, hat, dann darf er sich nochmal bewegen mit, ja, seinen Outridern. Genau. Er muss auch eine Einheit zerstört haben. Dann darf er nochmal einen 6 Zoll Normal Move machen.
Weil Disruption wurde ja im Vornherein so als das schlechteste, als die schlechteste Force Disposition bezeichnet. Deswegen bin ich auch von den Huron Marauders so ein bisschen abgerückt. Aber jetzt mit den neuen, oder jetzt wo die ersten Ergebnisse rauskommen von so Turnieren, du hast es ja selber gesagt, so die Winrate von den Force Dispositions, die klafft nicht so auseinander, wie man sich das vorher dachte.
Ja, ich glaube, das ist halt alles sehr individuell. Aber ich mache einmal kurz halt die Liste noch fertig.
Weil ich habe gerade Disruption
gelesen. Ich gehe immer wieder weg von der Liste.
Ja, okay, tut mir leid.
Also ich habe die Combat Patrol drin, bis auf den Captain. Also ich habe die Intercessor, ich habe die 5 Vanguard, ich habe den Landspeeder, und den Librarian natürlich, genau, weil ich spiele es jetzt dann mit Librarius Conclave zusammen,
ja,
weil ich halt keine Stormspeeder bekomme, dann ist Fulgurus Quatsch. Ich finde, dass dieses Vanguard Detachment mit den Infiltratoren und so, das ist jetzt auch nicht schlecht, aber Librarius ist so ein bisschen mehr Raw Power. Und dann spiele ich halt als Charaktere. Das finde ich sagen, finde ich bei der neuen App, dass man jetzt immer die Charaktere auch attachen kann, ganz geil. Mhm. Weil man kann, finde ich, die Listen jetzt besser so in so Bricks betrachten und was, ja, da noch drin ist. Und muss hier nicht immer noch dazu denken, was nochmal wo drin ist. Deswegen kann ich das jetzt auch sehr gut hier vorlesen. Weil ich habe dann einmal den Apothecarius Biologus mit 6 Eradicatoren. Der kriegt dieses Hunter's Eye Enhancement. Das heißt, der hat dann Sustained Hits und Ignore Cover für die Einheit. Und über den Biologus gibt es nochmal Lethal Hits. Also die haben dann Lethal, Sustained und Ignore Cover. 6 Eradicator, ich glaube, die knallen dann wirklich alles aus dem Leben.
Zu klump, ja.
Dann habe ich Corsaro Khan dabei mit 6 Blade Guard. Das ist so ein bisschen meine Pet-Einheit, weil ich will Corsaro Khan irgendwie spielen, wenn ich White Scars spiele. Eigentlich ist der nicht so gut. Der gibt halt den Bonus-OC und der gibt seine Einheit Lance. Und wenn der einen und Assault, was aber ein bisschen egal ist, weil du willst, also Lance und Assault cancelt sich so ein bisschen gegenseitig aus, weil es gibt nicht so wirklich Einheiten, die beides machen, wo der sich anschließen kann. Ja, der kann halt maximal so bei Company Heroes, da hatte ich kurz drüber nachgedacht. Aber ich glaube, Blade Guards sind so ein coolerer Anker. Und wenn der einen Charakter zerstört, gibt's noch einen CP. Der ist halt für 55 Punkte. Der kostet halt auch fast nix. Aber da hätte man eigentlich dann fast lieber einen Captain irgendwie in der Einheit drin. Dann habe ich natürlich einen Librarian dabei mit Fusillade. Das gibt es dieses Enhancement aus Librarius, das Anti-Monster, Anti-Vehicle 5 Plus gibt und Sustained Hits in Pyromancy. Das halt so, ne, jetzt diese Standard Stern Guard Delete Button Einheit. Dann habe ich natürlich den Sabudin Khan mit 3 Outridern, die 5 Intercessor aus dem Comet Patrol. Ich werde die Stern Guard mit einem Drop Pod spielen, glaube ich. Dann habe ich noch ein brutales Dreadnought dabei. Weil A, habe ich den noch da aus der Blood Angels Box. Ich habe den nie aufgebaut, weil ich den nie gespielt habe. Und ich spiele einen Storm Raven. Und der kann ja noch einen Dreadnought transportieren. Mhm. Und in den Storm Raven geht dann wahrscheinlich Corsairo Khan rein mit der Blade Guard. Und dann ist, glaube ich, cool, noch einen Dreadnought dabei zu haben. Ich hatte aber nicht genug Punkte für einen Redemptor. Und ich wollte mir jetzt auch nicht noch einen Redemptor kaufen, nur um einmal den Storm Raven zu spielen. Ja, dann habe ich noch einen Repulsor dabei für die Eradicator. Dann 2x Scouts. Und die Vanguard Veterans. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe zu bemalen. In 3 Wochen.
Darf ich jetzt?
Ja.
Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich habe schon wieder Box. Du erzählst mir das und ich sehe meine Space Marines im Regal und ich sehe deine Kombos, die du geklickt hast und bin so, ja, ich will das auch. Und jetzt hänge ich aber mit Chosen und Defiler rum und denke mir so, nee, du musst jetzt wirklich mal an deinem Projekt festhalten, weil du machst mir gerade Space Marines schmackhaft. Aber dann
ja,
würde ich halt.
Aber es kommt ja eh der Codex. Also es ist dann ja, ändert sich eh nochmal alles.
Ja,
also die Liste hier, die ist auch weit davon entfernt, optimal zu sein, weil du hast ja schon angeschnitten Disruption. Ich glaube, das ist keine perfekte Disruption-Liste. Ich glaube, die ist okay. Mhm. Aber mir fehlen, glaube ich, so noch 1-2 Action-Einheiten. Also ich hätte gerne eigentlich noch mal so einmal Outrider irgendwie dabei. Aber da bin ich auch so ein bisschen, da kommen ja die neuen Outrider. Da will ich jetzt nicht noch mal andere anmalen, dann halt wirklich nur die ich brauche für Sabadons Einheit. Ja, und deswegen ist es so ein bisschen das, was größtenteils noch da ist. Also dafür muss ich halt nichts mehr kaufen. Das male ich an, dann habe ich erstmal einen Grundstock und dann wird die Liste fürs Huxley vielleicht nochmal verfeinert, wenn dann Storms wieder hoffentlich wieder da sind.
Ich glaube, das, was du sagst, das hat mich gestern auch, oder als du mir die andere Liste geschickt hast, da habe ich mir auch gedacht, okay, entspann dich, es kommt dann nochmal der Codex und mit dem Codex kommen bestimmt auch nochmal neue Modelle wie der Outrider. Ja. Und dann schreibt man sowieso nochmal komplett neue Listen. Und dann machst du nochmal Ultramarines und dann kannst du da nochmal reingehen. Du
hast und wahrscheinlich geht ja Oath of Mormon auch weg.
Genau.
Also wird sich da das wird eh nochmal alles ändern. Ja.
Und deswegen halte ich jetzt an meinen Chosen und an meinen Defiler fest und ich spiele jetzt meine...
Und du bekommst ja auch noch deinen neuen Ultramarines-Charakter.
Mhm. Ich will mich... Ja, ich freue mich. Ich finde den total nice. Ich freue mich...
Das ist eine Frechheit.
Es ist eine Frechheit. Aber ich freue mich auf den Codex. Ich muss aber jetzt gerade sehr drum kämpfen, an meinen roten Korsaren festzuhalten. Aber ich glaube, da schwingt auch ein bisschen Angst mit, weil ich noch nie Chaos Space Marines gespielt habe. Und Space Marines kenne ich. Da kenne ich jedes Data Sheet. Da bin ich irgendwie, da schwimme ich so entspannt in meiner Suppe. Und Chaos Space Marines habe ich so ein bisschen Schiss, dass ich aufs Huxleys gehe und bin dann so, ah shit, wie viel Leben hatte der jetzt nochmal? Oh shit, und Das kostet Zeit, das kostet irgendwie... Bei Space Marines bin ich schon an einem Punkt, wo ich darüber nicht so nachdenken muss. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt auch ins Spielen komme, weil ich habe auch noch nicht Elfte gespielt. Und das ist, glaube ich, die größte Tragödie, dass die
Edition... Naja, das stimmt nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, hast du gespielt.
Hoffentlich klappt das alles.
Ja.
Wenn der Podcast rauskommt, habe ich hoffentlich mein erstes Elfte Spiel. Weil das merke ich. Die Edition ist raus und ich habe so das Gefühl... Das, was du mal gesagt hast, von wegen, man kriegt dann die Armageddon-Box und dann ist erstmal 3 Monate so bauen und basteln.
Da muss man erstmal arbeiten. Ne?
Da muss man erstmal arbeiten. Und ich will halt einfach zocken, weil ich lese die ganze Zeit so theoretisch über die ganzen Force Dispositions und überlege, okay, da könntest du Take and Hold spielen. Macht irgendwie Pack-Bound Sealets noch Sinn? Was muss ich dafür reinpacken, um das zu zocken? Weil das ist dann halt Priority Assets. oder will ich Purge the Foe spielen? Wie spielen sich jetzt 10 Warp Talents? Also es sind so ganz viele Fragen, wo ich die ganze Zeit theoretisch hin und her klicke und rechne und mir aber dann denke, ich muss Würfel rollen und ich muss
aber damit, da bin ich auch auf jeden Fall für die Leute zu Hause. Wenn ihr jetzt auf ein Turnier fahrt und jetzt zockt, spielt erstmal das, was ihr habt.
Ja.
Mit den Detachments, die ihr kennt, mit den Dispositions, die euch zur Verfügung stehen, weil es wird noch so viel die nächsten Monate passieren. Ja. Also wir haben ja jetzt in, jetzt ist es weniger als 10 Tage, ich glaube dann diese Woche quasi, wenn der Podcast rauskommt, diese Woche
wollte ich gerade sagen,
kommt das ist schon das erste Balance-Update. Die haben ja angekündigt, die machen das zum Start, wenn es nötig ist, monatlich. Und so wie es gerade aussieht, wird es nötig sein. Mhm. Also weil die so divers irgendwie die Dispositions sind. Die Faction Winrates, die sehen schon ein bisschen kacke aus gerade. Also bin da gibt es wirklich.
Reite Tau gerade voran?
Tau ist tatsächlich in den letzten Winrates, die ich gesehen habe, gar nicht so super weit vorne. Mhm. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass es A, halt viel gespielt wird. Mhm. Und das drückt die Winrate natürlich immer nochmal extra, wenn halt viele Leute darauf vorbereitet sind und aber auch viele Leute dann die Tau auspacken. Aber ja, Thousand Suns sind ein Problem.
Das habe ich mitbekommen, wegen Psychic, ja. Weil die halt viel ignorieren.
Was ich aber, ich glaube, was gerade mehr das Problem ist als die Top-Factions, wo auf jeden Fall ein bisschen was genervt werden muss, sind die Bottom-Factions. Weil wirklich Eldar, Genestealer Cult, Chaos Knights, ich glaube Space Wolves, Black Templar auch, sind ultra am struggeln. Also denen geht's richtig schlecht. Also aber die sind wirklich so.
Hol mich da mal ab, wieso?
Also die sind einfach unter 35% Winrate teilweise.
Woran mangelt's denn?
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass halt. Also ich bin in den Factions halt nicht so drin. Mhm. Aber wenn ich es mir jetzt. Deswegen ist meine. Also ist ein bisschen mit einem Löffel Salz, muss man jetzt meine Einschätzung dazu nehmen. Weil dafür bin ich da jetzt nicht tief genug drin in den einzelnen Factions, um jetzt genau zu sagen, das müsste man jetzt ändern. Aber zum Beispiel Eldar ist, glaube ich, einfach das Problem, die haben nicht so richtig ein Konzept mit den Force Dispositions, was sie gut spielen können. Weil in der 10. hast du ja sehr viel dann irgendwie Staging und Trading. Aber das Problem ist so, Eldar wollen halt so viele fragile Einheiten spielen, die so ineinander greifen. Ist ultra schlecht gegen Purge the Foe. Weil du halt super easy dann weil halt Kills halt weg, ja. Abgibst. Und
kann es auch sein, dass jetzt so einfach nur aus dem Bauch von einem Laien oder von einem Casual-Spieler, dass die auf den Layouts auch nicht gut wegkommen, also wieder sich verstecken können, weil so eine L-Runde ist ja verzeihender mit, ich hau wieder ab.
Ich glaube, das ist gar nicht so das größte Problem halt bei Elder, weil die sind ja schnell genug. Mhm. Das Problem ist eher, dass die halt keine Objectives halten. Also du hast halt jetzt halt in der 11. In sehr vielen Missionen so ein bisschen das Setup. Meistens musst du irgendwie einen No Man's Land Marker halten, damit du so deine Basispunkte machst. Mhm. Und die Spiele sind halt generell einfach sehr high scoring, weil halt einfach die Primary Missionen weil du baust ja darauf, bereitest dich darauf vor und du willst ja die maximalen Punkte rausholen und kannst dich auch darauf vorbereiten. Und dazu sind Secondaries relativ einfach geworden, weil du hast ja wenig Action-based Secondaries und dadurch, dass du die behältst, kannst du auch viel besser planen. Das heißt, es fallen einfach sehr viele Punkte in den Spielen und wenn du dann deinen Expansion-Marker nicht zuverlässig halten kannst, dann hast du halt ein Problem. Und ich glaube, das ist halt zum Teil bei Eldar so das Problem.
Das hatte ich gelesen. Das ist so gefühlt, wenn man sich diese Karten durchliest, wie gesagt, alles nur theoretisches Wissen, dass dein Expansion-Marker ist so der neue Home-Marker. Ja. Also viel ist so ein bisschen, wenn du den verlierst, verlierst du Punkte. Wenn du den hältst und auch so Take-and-Holds, sieht man viel auf so in so Competitive-Listen, gerade so Space Marines und Chaos Space Marines, weil die stellen da halt ihre dicken, fetten Bricks hin, schießt die halt da erstmal runter.
Ja.
Ja, das stimmt. Jetzt leuchtet ein.
Und deswegen ist es für manche Armeen halt gerade sehr schwierig, weil du halt, weil halt einfach das Codex-Design nicht dafür gemacht ist.
Aber Black Templar
die einfach Probleme haben damit. Ja, ist halt eine Nahkampfarmee mit Space Marines, ne? Also so die, ich glaube, du hast in den. Ich glaube, du hast kein Detachment, wo du komplett Advance und Charge hast. oder? Also ich glaube, die meisten Black Templar-Konzepte haben halt, wenn dann per Stratagem oder spielt man Gladius. Aber dann halt auch nur in einem Zug.
Ich war gerade so, shit, ich mache das ja auch, aber ich habe wenigstens Advanced in Charge mit den Chosen.
Ja. Ja. Und ja, ich glaube, also die fitten da halt, glaube ich, gerade nicht so gut rein, weil die nicht so die Einheit haben, die sie dann Expansion-Marker so perfekt hält und gleichzeitig dann noch Sachen, die den Rest irgendwie so mobil bespielen. Aber wie gesagt, also bei Black Templar, da bin ich wirklich nicht im Thema drin.
Ah, okay.
Also das, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe nur die Statistiken gesehen, dass halt wirklich die Lücke zwischen den oberen und den unteren Factions gerade teilweise sehr groß ist.
Mhm.
Und das ist natürlich immer schlecht. Aber es ist halt nicht so schlimm wie jetzt am Anfang von der 10. Und,
weil Goonhammer, das, was ich so mitbekommen habe, da habe ich mal Tau gesehen, da habe ich mal auch Tyranniden gesehen, die das irgendwie gepackt haben. Da sieht man auch öfter mal Space Marines, die, glaube ich, immer solide sind.
Ja.
Chaos Space Marines habe ich gesehen.
Ja.
Aber ja, spannend. Also Elder habe ich da nicht gesehen und jetzt, wo du es mir erklärst, ist sehr einleuchtend.
Oh, und Soros da haben auch große Probleme.
Soros.
Mh. Ja, Soros war auch sehr weit unten mit dabei.
Ja. Ich glaube, generell schwierig, da einen Spot zu finden, weil die waren ja auch in der 10. sehr swingy, die waren ja eine Zeit lang sehr dominant, dann waren sie sehr unten und dann gab es so Spezialisten, die so ihren Weg gefunden haben mit den Soros. Ich glaube, das ist immer so Teil der DNA von der Faction.
Ja.
Also es überrascht mich jetzt nicht, dass du die auch nennst.
Ja, die Mökel da ist leider eine Scheißmechanik, weil die halt entweder ist es halt viel zu stark, dass du halt sagst, ich lege jetzt ein fertiges Ergebnis in den Wurf rein, wenn du es so inflationär hast. Das war ja stellenweise mal bei Soros das Problem, dass die halt für alles Mökel-Dice bekommen haben, dann waren die halt viel zu effizient. Wenn du es aber zu wenig bekommst und das deine Faction-Mechanik ist, dann schlägt das auch schnell ins Gegenteil um, dass du dann halt einfach, hast du quasi keine Armee-Regel, wenn du zu wenig Mökel-Dice bekommst. Deswegen, ja, also für alle Soros-Spieler hoffe ich, dass das Thema Mökel-Dice irgendwie überarbeitet wird.
Und jetzt stelle ich, weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber ich könnte es mir vorstellen, weil Soros ja viel jetzt auch in der 10., Ende 10. damit gearbeitet haben, dass sie so 45 Punkte hier Argo-Flagge landen. Die schmeißen die irgendwo hin, die sterben, die kriegen Miracle Die. Also die machen dieses, die schicken was in den Tod, was scheißegal ist. Aber es ist halt Punkte für Purge the Foe. Also da kackst du ja gegen Purge the Foe voll ab, weil du musst halt, um dein Spiel zu spielen, Leute sterben lassen, um irgendwie Würfel zu sammeln, aber wenn dein Gegner dafür Punkte kriegt, um Porsche
vorzuhalten. Ja, und ich glaube, es ist halt generell auch nicht mehr so gut, einfach irgendwas auf den Marker draufzuschmeißen, um den zu denyen und das stirbt dann.
Weil ganz viele Dispositions habe ich halt, wie gesagt, auf den Karten auch gelesen, die kriegen ja auch Punkte, nicht nur Purge the Foe, wenn sie was auf dem Marker töten.
Ja.
Und dann wird es halt schwierig, ja.
Also da gibt es, glaube ich, einfach einige Sachen. Und was halt da auch am Anfang das Ding war, sie haben ja Melee teurer gemacht.
Mhm.
Was ja auch so ein bisschen albern war, weil man eigentlich alle vorher wussten, nee, das stimmt überhaupt nicht, dass das die Melee-Edition ist.
Also die Profis haben so prophezeit.
Zu dem Zeitpunkt, wo die Core Rules dann da waren, also so in den Teasern sah es halt danach aus und ich glaube, da wollten die so ein bisschen halt dieser initialen Reaktion entgegenwirken, dass die Leute dann traurig sind.
Mhm.
War ein bisschen ein Schuss in den Ofen, weil es halt einfach nicht so ist. Aber ja, deswegen, um das nochmal zusammenzufassen, macht euch da nicht zu viel Stress jetzt. Gerade bevor der Space Marine Codex kommt, weil Space Marine Codex ist auch immer ja so ein bisschen Editions-defining. So ist es, glaube ich, einfach die meist verbreitete Armee so. Die meisten
so die
Leute haben halt Space Marines. Das ist das, womit viele Leute das Hobby anfangen. Und das wird dann eh nochmal einen sehr großen Einschlag in die ganze Turniergeschichte haben. Und gerade halt diese ersten drei Updates, wenn wir jetzt wirklich 3 Monate lang jeden Monat Punkte-Updates haben, da würde ich erstmal abwarten, weil es kann einfach sein, dass jetzt gerade auch irgendeine Einheit noch übersehen wird und dann, keine Ahnung, glaube ich jetzt nicht, aber nehmen wir einfach mal Assault Terminators als Beispiel. Ihr feiert die Ultra ab, seht die jetzt nach dem nächsten Punkte-Update in einem Sweet Spot, kauft euch 30 Stück davon und dann über den Lauf dieses Monats merken das noch andere Leute und die werden auf einmal super broken und dann werden die wieder kaputt gelaufen, dann ist eure Liste wieder am Arsch. Deswegen kauft euch das, was ihr optisch cool findet, wenn ihr gerade eine Armee aufbaut. Holt euch wirklich erstmal die Sachen, wo ihr sagt, die will ich mir auch in die Vitrine reinstellen und denkt noch nicht zu viel über Listen nach, sondern kommt erstmal ans Spielen einfach.
Da habe ich ja schon seit der 10. Blick drauf.
Der William hatte...
und jetzt spielen es Leute.
Der William, wo ich letzte Woche war, Der hatte in seinem Tattoo-Studio, übrigens Shoutout, Dead Kings Tattoo und
William Lee. Ja, das Tattoo, William was Lee. Du mir geschickt hast, war wirklich Hammer.
Ihr habt letzte Woche auch einen Podcast gesehen mit dem William zusammen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut noch mal rein. Und der verkauft ja Warhammer in seinem Tattoo-Studio, weil du kommst dann rein und dann hast du so dieses Einsteiger 40k-Regal, noch ein 40k-Regal und ein AK-Farbregal. Dann kannst du dir nach dem Tattoo noch Warhammer reinshoppen. Und der hatte diese Terminator-Box noch da, dieses Set. Ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß.
Krux Terminatus
auf Deutsch.
Okay.
Ja. Und da, das hatte ich kurz in der Hand und habe kurz überlegt.
Ich glaube, ich hätte es mitgenommen.
Soll ich das kaufen? Naja, es ist halt am Ende, es sind halt 15 Thermis drin, die kann ich mir halt auch so holen. Also ich verpasse ja nichts.
Stimmt.
Also es ist halt völliger Quatsch, weil es ist ja nichts Exklusives drin. Aber ich habe trotzdem kurz diesen Moment gehabt und war so, boah, Terminatoren sind schon geil. Aber dann habe ich gedacht, ich habe gerade erst die Wildscar-Armee aufgestockt. Ich muss das jetzt erstmal anmalen. Und wenn ich dann Terminatoren spielen will, dann kann ich auch, wenn ich dreimal Thermis mit einfach bestelle, da verpasse ich jetzt erstmal
gar nichts. Ich glaube, ich werde irgendwann mal Hämmer-Thermis spielen.
Ja.
Wenn jetzt im nächsten Kodex nicht irgendwas Schlimmes passiert mit denen, spiele ich dreimal. Dreimal sage ich zehnmal.
Ja.
Ich glaube, ich hole mal. Zehn Hämmer-Thermis.
Ja. Aber ja, so viel dazu. Ich glaube, Disruption ist immer noch die schlechteste auf dem Papier.
Aber man sieht es immer.
Du kannst sehr gut. Ja. Also wenn du da tief reingehst, kannst du da sehr gut für bauen und deinen eigenen Touch mit reinbringen. Aber es ist halt, also es wird auf jeden Fall so sein, du musst für deine Disposition bauen. Du kommst nicht drum herum. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich spiele die stärkste Liste, sondern du musst irgendwie dich auf die Disposition
einstellen. Bin ich sehr gespannt. Weil ich habe auf deinen Rat gehört und meine Chaos Space Marines sind auf Purge the V aus.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist das gar nicht das Beste.
Ja, ich habe aber auch gesehen, genau, oder eine ähnliche Liste spielt, die in Take and Hold.
Take and Hold spielen.
Ja.
Ja.
Das habe ich, ich habe eine Liste gesehen, die war wirklich sehr ähnlich, jetzt auf Metalist. Die hat halt einfach Take and Hold. Obwohl sie die sie hätte die Chance gehabt, Purge the Foe. Also die hat auch Doppel-Detachment gespielt, Take and Hold, Purge the Foe, und sie hat sich für Take and Hold entschieden. Und da habe ich aber in diesen ganzen Competitive Podcasts, die ich höre, haben halt auch viele gesagt, das sind so Purge the Foe und Take and Hold sind halt so vergebend und so leichte Detachments, so gerade zum Einstieg, weil du hast halt eine simple Aufgabe. Entweder du tötest den Gegner oder du hältst halt die Stellung.
Ja.
Und ich glaube, für mich persönlich als so casualiger Spieler ist das, glaube ich, gut, wenn ich da reingehe, als wenn ich jetzt so ein Reconnaissance, du musst hier ein bisschen friggelig, da ein bisschen friggelig. Ich glaube, da bricht mein Hirn.
Das ist, glaube ich, auch später das Problem mit Disruption einfach. Also ich werde Disruption spielen, wenn ich die White Scars für Krefeld fertig mache. Ja. Backup-Plan ist immer noch, dass ich dann auch einfach CSM spiele. Da muss ich nochmal gucken, ob ich noch irgendwas für anmalen müsste. Ich glaube, tatsächlich kann ich meine Warhammer Open-Liste fast 1:1 spielen, muss die Warp-Talents nur rauskicken oder so.
Es fühlt sich für mich an wie so ein Rollenspiel. Da spiele ich halt immer den Schwertkämpfer, Standard-Schwertkämpfer, bis ich das Spiel gecheckt habe nach 120 Stunden. Und dann spiele ich mal ganz vorsichtig den Magier oder den Assassinen. Oder bei einem Diablo ist es irgendwie der Barbar. Und dann gehe ich so ganz entspannt so in die anderen Klassen, wenn ich das Spiel gecheckt habe.
Ja.
Und Warhammer fühlt sich gerade genau so für mich an, dass ich sage, ich glaube, ich spiele jetzt erstmal Purge the Foe oder Take and Hold, bis ich es gecheckt habe.
Ja.
Und dann, wenn ich so satt gespielt habe, dann dippe ich mal rein in Priority Assets, in Reconnaissance, in Disruption gibt es.
Also ich finde bei Disruption gerade die Mission, also da, ich glaube, wir machen da auch auf jeden Fall so Match-Up-Guides mal zu. Das wäre vielleicht was man jetzt schon vorher machen kann, bevor die Einsteigerreihe losgeht, für so ein bisschen Advanced-Content. Dass man vielleicht zu jeder Force-Disposition so einen Match-Up-Guide macht.
Aber ich bin so heiß, oder? Es ist doch einfach cool.
Ja.
Also ich finde es, ich habe es noch nicht gezockt, aber ich finde es so cool. Einfach.
Cool.
Oder wie geht's dir?
Nein, aber
ich
war so mitten gerade
in meinem Gedankengang. Ja, Verzeihung, tut mir leid.
Und da könnte man halt so Match-Up-Guides machen. Weil ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr relevant, dass man sich halt damit auseinandersetzt. Nicht nur, was muss ich für Missionen spielen, sondern auch, was für Missionen spielt halt mein Gegner gegen mich. Weil zum Beispiel bei Disruption, die Mission, ich glaube, das ist die gegen Priority Assets. Da muss man so einen Sensor-Sweep machen. Also du legst als Disruption-Spieler irgendwie in 5 Gebäude deinen Marker rein. Mhm. Und dein Ziel ist es, dass nur noch ein Marker da ist. Aber der Priority-Assets-Spieler muss auch irgendwie, also der muss dann irgendwann halt das Missionsziel mit dem Marker kontrollieren. Und irgendwie geht es ganz viel darum, dann den letzten Marker zu kontrollieren. Und beide Spieler können die gleiche Action machen, die Marker entfernt. Aber eigentlich willst du das als Disruption-Spieler gar nicht so wirklich machen, weil du dann halt immer Einheiten auch für die Action irgendwie so vergeuden musst. Und das finde ich, also die Mission habe ich noch nicht verstanden. Und ich glaube, da mal ein bisschen rein recherchieren und sich das ein bisschen anlesen, das könnte ein gutes Thema sein. Weil wirklich, also gerade bei Disruption sind so ein paar Missionen dabei, wo ich mich gefragt habe, wie spielt das eigentlich? Was macht jetzt, was ergibt jetzt Sinn, da irgendwie in der ersten Runde zu machen? Und welche Actions muss ich irgendwie wirklich wann machen und so?
Da habe ich tatsächlich auch diese Karte, genau die Karte, die du meinst, habe ich mehrfach gelesen. Und ich weiß nicht, ob ich die gerade verwechsel mit einer anderen Karte, wo das so ein bisschen, du hast den Marker und dann nimmst du, der eine muss die Marker wegnehmen und der andere muss aber die Marker platzieren und dann ist das so ein Tauschding. Es kann aber auch ein Purge-the-Foe-Ding sein, wo es halt war so, du tötest eine Einheit, dann ist deine Einheit, die diese Einheit getötet hat, aufgeladen. Ja. Und dann kann sie halt praktisch den Marker befruchten, wenn sie aufgeladen ist, bis sie die nächste Einheit tötet und wieder aufgeladen ist und dann wieder einen Marker befruchten kann. Und der Gegner muss aber die Marker dann wieder entfernen. Also das, ja. Manchmal hat man so die Karten so in der Hand und liest sie hoch und runter. Und ich glaube, das, was du sagst, da muss man sich einlesen,
ja,
und das einfach mal zocken.
Ja. Hast du noch was zu den Red Corsairs zu erzählen?
Nee, außer dass ich jeden Tag sage, ich bleib da dran.
Ja.
Und wenn du mir von Space Marines erzählst, fällt mir das unglaublich schwer. Wenn du mir von Drop-Pods erzählst, dann träume ich davon, mit Drop-Pods aufs Spielfeld zu platzen und mit den Stern Guards da rauszuballern. Da träume ich von, aber ich glaube, in dem Moment, wo ich zu Hause sitze und ich habe meine selbstgebauten Chosen in der Hand, ist das alles vorbei, weil da habe ich meine persönlichen Chosen in der Hand.
Ja.
Und wie sich das dann am Ende spielt, finde ich hoffentlich bald jetzt die Woche heraus.
Ja.
So, kann total kacke sein, kann total viel Spaß machen, wir werden sehen.
Ich glaube, es wird Spaß machen. Ja. Ja. Gut. Wie sieht das denn jetzt aus? Ich habe gar keine Idee, wie lange wir gepodcastet haben.
Eine Stunde jetzt.
Eine Stunde. Ich hätte noch ein kleines Thema. Sollen wir das noch machen oder sollen wir das verschieben? Also es ist ein bisschen so ein kleines Follow-up zu meinem Podcast mit dem William letzte Woche.
Ja.
Weil ich habe mir jetzt auf jeden Fall den Plan gemacht. Ich will dieses Jahr mit einer Kleinigkeit vielleicht beim Golden Demon mitmachen. Mhm. Aber ich halte mir das noch ein bisschen offen, weil August einfach sehr voll wird und dann ist es nur noch einen Monat. Und ich habe auch noch keine Idee. Aber das ist eine Sache, die ich im Auge habe. Aber spätestens nächstes Jahr will ich auf jeden Fall mit mehreren Sachen mitmachen. Mhm. Das fand ich extrem spannend, weil ich habe mit William im Podcast darüber gesprochen, aber auch noch außerhalb des Podcasts total viel, als wir beim Tätowieren waren und so und beim Essen später, wie man irgendwie da seine Malskills weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich jetzt mal wirklich, habe ich glaube jetzt schon ein paar Mal aber auch gesagt, erkunden will. William hat mir dann nochmal sehr viel Input zugegeben. Also wie man am besten so das erste Modell auswählt für so eine Competition und worauf es beim Golden Demon noch ankommt. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe immer gedacht, am besten macht man, wenn man ein Erfolgserlebnis haben will, in irgendeiner kleinen Kategorie mit. Zum Beispiel dann bei Small Scale oder so Underworlds, Warband oder sowas. Das Ding ist aber, dass das wird beim Golden Demon in so Brackets unterteilt. Und dann gibt es quasi so ein Base-Level, was du erreichen kannst, wofür du dann diesen Notable Entry bekommst, weil es gibt so verschiedene Stufen beim Golden Demon. Ich blicke da auch noch nicht so 100% durch, wie dieses Bewertungssystem bei Malwettbewerben ist, aber du hast auf jeden Fall einen Notable Entry. Das bedeutet so ein bisschen so wie, ja, ist cool. Mhm. Und dann hast du so verschiedene Pins, also so Bronze, Silber und Gold. Und der Gold-Pin ist dann so ein Finalist-Pin. Und dann quasi, du hast, wenn du am Ende beim Golden Demon auf der Bühne stehst und in der Auswahl stehst für die Pokale, dann hast du quasi schon Gold gewonnen.
Ah, okay.
Also dann hast du einen goldenen Pin bekommen und bist quasi schon auf Platz 1. Mhm. Und das ist dann, die Pokale sind dann nur nochmal die Abstufung, um dann die die aus den aus goldenem Herausstechen halt zu belohnen quasi. Mhm. Und was, glaube ich, das erste Ziel ist, ist halt erstmal bei Notable Entry reinzukommen. Aber einfacher ist es tatsächlich, bei Single Manager mitzumachen. Und das wäre eigentlich auch die Kategorie, die ich gerne als erstes genommen hätte. Also es ist für mich am Ende Win-Win, weil das ist, glaube ich, einfach das Einfachste zu sagen, ich bemal jetzt mal ein Modell für so eine Competition und guck mal, was da geht. Weil es wird dann so ein Grundniveau gesetzt und alles darüber ist quasi notable und ist dann in der Auswahl. Und das ist natürlich bei Single Manager viel breiter gefächert, weil es viel mehr Abgaben gibt. Das heißt, irgendwie die Top 40%, die sind auch größer. Also das ist wahrscheinlicher, dass du in den Top 40% drin bist, als dann zum Beispiel bei Small-Scale-Diorama, mhm, wo dann viel weniger Leute mitmachen, weil dann sind die Top 40% nur 10 Leute und bei, also wahrscheinlich mehr, aber jetzt grob einfach nur als Beispiel, und bei Single-Manager sind es halt 100 Leute, die in den Top 40% drin sind. Mhm. Weil dann quasi das Grundniveau, um dann halt quasi in diese, also ist irgendwie kompliziert zu erklären, aber es ist auf jeden Fall einfacher,
ja, ich check schon. Ja.
Bei den Kategorien mitzumachen, wo mehr eingereicht wird. Und William meinte da auch nochmal so, nimm am besten als erstes ein Modell, wo du größtenteils die Flächen hast, die du gut kennst und wo du weißt, die kannst du gut bemalen, und nimm vielleicht dann was, wo ein kleines Detail dabei ist, was dann halt etwas ist, was man nicht so gut kann. Weil dann fällt das nicht so krass ins Gewicht, aber man kann trotzdem halt daran probieren. Und da mache ich mir gerade jetzt die ganze Zeit Gedanken darum, was könnte ich anmalen für den Golden Demon?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwas Mariniges ist halt immer irgendwie eine gute Baseline.
Ja.
Weil alles andere, alles, was so viel Haut hat, was so viel... Weil bei Space Marines hast du klare Rüstung, du weißt klar, wo irgendwie Lichteinfälle sind.
Ja, besonders hier haben halt auch super einfache Flächen, weil du hast total viele Zylinder und Kugeln. Und du siehst immer, glaube ich, bei einem Space Marine extrem klar, wo das Highlight hinkommt.
Mhm.
Also wenn du den einfach grundlegend bemalst, weil du halt eben Zylinder und Kugeln hast.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich glaube, wenn dann was Mariniges, ich glaube, da fährst du ganz gut.
Ja.
Ja.
Aber ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und da will ich euch auf jeden Fall dann auch natürlich videomäßig ein bisschen mitnehmen. Ich hätte auch mal wirklich Bock, so ein, zwei Dioramen zu bauen. Aber ich bin da auch sehr picky irgendwie, wie es dann wird. Also ich will da nicht irgendwas Halbgares machen.
Nee, das kann ich verstehen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, sich da nicht zu sehr zu stressen, sondern einfach zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Weil niemand setzt dir jetzt eine Pistole auf die Brust und sagt, du musst jetzt unbedingt teilnehmen, sondern es ist ja auch irgendwie Teil des Hobbys oder irgendwie was du sollst ja Freude daran haben, deswegen
chill da. Am wenigsten Bock habe ich mich anzustellen, weil ich sehe, die Schlange ist immer so lang beim Golden Demon, wenn die Leute die Sachen abgeben, das geht immer ganz um diesen Stand rum.
Ja.
Und wenn die abholen, ist auch immer viel los.
Ja, da musst du durch, ein Tod musst du sterben.
Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, gut, ich glaube, das wäre es dann
für
diese Woche. Ich hole mal unsere Steady-Supporter raus.
Ja.
Werbung haben wir heute schon erledigt. Das heißt, das ist gar kein Problem. Und dann einfach noch zum Abschluss vielen, vielen Dank an alle unsere Steady-Supporter und da insbesondere unsere Captains und Veteranen. Übrigens, Update, wir haben angefangen mit The Great Work.
Ja, haben wir.
Für unsere Captain-Buchbesprechung und voraussichtlich nehmen wir die nächste Woche auf. Und dann kommt die auch so im Laufe dann nächste Woche. Das ist mal so blöd zu rechnen, weil wir vorproduzieren.
Ja.
Eventuell schon diese Woche.
Ja.
Diese oder nächste weil Woche.
Wenn der Podcast
zum Zeitpunkt des Uploads.
Ja, das könnte hinhauen.
Ja. Und jetzt vielen Dank an alle Captains und Veteranen. Peter, Alexander, Sascha, Kevin, David, William, Vincent.
David, Nils, Wotzenmeister, Tobias, Jan und René.
Also dann bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüssi.